At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Nach den neuen Wolfensteins und den neuen Dooms hatten wir auch eine neue Hoffnung. Die Hoffnung auf die Rückkehr des klassischen Singleplayer-Shooters. Aber er ist nicht so richtig zurückgekommen, oder? Shooter wie Half-Life, Unreal, No One Lives Forever, Star Trek Voyager, Elite Force oder Duke Nukem Forever. Solche Blockbuster-Shooter werden heute gar nicht mehr gemacht. Das Auto-Heal ist aufgebraucht. Die Singleplayer-Shooter sind tot. Und wir stehen im Regen um ihre Leichen herum, kritzeln in unsere Notizblöcke, stopfen selbige seufzend in die Taschen unserer Trenchcoats und fragen uns, wer ist schuld? Wer hat sie umgebracht? War es die Open World? Waren es die Konsolen, der Multiplayer, das Geld? War es Call of Duty? War es alles davon und auch ein bisschen wir selbst? Und gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Gordon Graf. Mir zugeschaltet ist natürlich Petra Schmitz. Guten Tag.
Hallo.
Ebenfalls mit dabei, Dimi Hallay. Herzlich willkommen.
Hi.
Petra, du hast das Thema vorgeschlagen und gesagt, der letzte AAA-Shooter war für dich Doom Eternal von 2020. Alles andere war, Zitat, Genre, Mischmasch und Online-Zeugs, weshalb wir vielleicht zuerst mal definieren sollten, was für dich einen klassischen Singleplayer-Shooter ausmacht.
Naja, also Doom Eternal ist ja quasi schon die Blaupause, wenn man so will. Also wir haben ein relativ geradliniges Ding. Es muss nicht geradlinig sein, aber zur Open World kommen wir später gleich nochmal. In meinem Verständnis ist ein klassischer Singleplayer-Shooter eine relativ geradlinige Angelegenheit mit wenig Zauberei, wenig Extras, wie zum Beispiel in Deathloop oder in Dishonored, wo man ja auch sagen könnte, ja, er wird auch geschossen und es ist auch irgendwie aus der Ego-Perspektive und so, aber es ist halt auch viel mit Tricksereien und Zoomen und weiß der Kuckuck was. In einem klassischen Singleplayer-Shooter wird halt geschossen, es wird zurückgeschossen und am Ende gewinnt man. Oder wie wir damals immer wieder gerne die Komplettlösung für Shooter ins Heft schreiben wollten, laufen Sie bis zum Ende des Levels und töten Sie bis dahin alle Gegner.
Also sowas wie ein Deus Ex, was ja so rollenspielmäßig angelegt ist, das zählt für dich da eher nicht mit rein.
Ne, das war ja einer der ersten großen ich möchte da auch fast schon wieder klassisch vorsetzen. Mhm. Der erste klassische Hybrid zwischen einem Shooter und einem Rollenspiel. Ja, so ein ganz klarer, reinrassiger Shooter ist es natürlich nicht. Hasse das Wort reinrassig, aber passt halt tatsächlich ganz gut in dem Zusammenhang. Nee, Deus Ex ist kein Shooter in dem Sinne für mich.
Okay. Dimi, wie ist es bei dir? Was zählt und was zählt nicht?
Ich würde dem zustimmen, auch wenn Deus Ex für mich ja lustigerweise eins der Spiele war, die wahrscheinlich meine Liebe für Shooter am meisten entfacht haben, obwohl ich es quasi nie wie ein Shooter gespielt habe, sondern immer nur mit einem Messer in der Hand. aber ich würde dem zustimmen.
Im Spiel jetzt, oder?
es ist halt eine ganz spezielle Kunst, finde ich. So ein guter, linearer Shooter, der eben auch in sage ich mal, Kategorien glänzt, die vor allem für dieses Genre halt gebaut, also ne, also ne, so eine, du kannst halt in einem klassischen linearen Shooter super einfach so eine kompakte Dreiakt-Geschichte erzählen. Ja, es gibt gar nicht so viele Singleplayer-Shooter, finde ich, die so eine richtig gute Geschichte erzählen, aber da, wo sie es tun, ist es halt natürlich, ne, wir machen es heute immer lustig über Call of Duty-Kampagnen, aber natürlich dieses Inszenieren, was halt die frühen Call of Duties auf den Weg gebracht haben, ging halt gut, weil du kannst halt super kontrollieren, wann deine Community was genau zu sehen bekommt, was ja in einem Open-World-Spiel deutlich, deutlich schwieriger ist. Das ist halt was, oder halt diese klassischen handgebauten Level mit ihren ganzen Secrets, diese ganzen Erben von Doom und so. Also das, ich bin da voll bei Petra. Ich finde, das ist so eine ganz eigene Art von Spiel, die man auch manchmal so ein bisschen, wegputzen muss, wie so ein archäologisches Relikt. Da muss man halt so wegputzen, diese ganzen Spiele, die halt dann auch ganz viel Rollenspielkram haben und ganz viel Freischaltkram und dann noch irgendwie Post-Launch-DLC-Kram und so. Der gute alte Singleplayer-lineare Shooter, das war eine Kunst für sich.
In dem Zusammenhang lass mich ganz kurz noch in meine eigene Behauptung reingrätschen, weil ja auch die neuen Dooms haben ja auch Freischaltkram und Aufrüstkram und so weiter und so fort. Insofern wäre es dann eben an der Stelle nicht mehr das, was ich eigentlich definieren wollte, aber ich finde, das spielt so eine geringe Rolle in dem ganzen Kontext. Ich schau da einfach drüber hinweg.
Ist halt so eine Nebenbei-Modernisierung. Ja, ne? Niemand spielt Doom Eternal, um halt, also es ist halt nichts, was dich wirklich motiviert, durch dieses Spiel zu gehen, dass du unbedingt jetzt da noch mehr Lebenspunkte freischalten willst, sondern es gehört halt mittlerweile zum guten Ton, sowas drin zu haben. Mhm. Aber ja, Doom Eternal lebt halt von den Tugenden eines alten Singleplayer-Shooters und das macht es ja so gut, dieses Rhythmusgefühl und all das.
Aber das ist ja gleich, da sind wir ja schon bei den Symptomen der Geschichte, über die wir sprechen. Denn scheinbar ist ja irgendjemand bei id Software und Bethesda der Meinung, das brauchst du aber. Ne, da muss jetzt aber Freischaltzeug drinstecken, um die Jugend von heute, TM oder keine Ahnung, die Leute, die halt Shooter spielen, irgendwie bei der Stange zu halten. Also scheinbar ist es gerade bei einem Doom Eternal, ne, was ja eigentlich, wie du sagst, komplett vom Gameplay leben müsste, scheinbar ist es verloren gegangen, dieses Vertrauen, dass auch dieses Gameplay an sich schon reicht, um Leuten Spaß zu bereiten. Wäre zumindest meine Interpretation davon.
Ja, oder man sagt halt, es ist ein Weiterdenken der ursprünglichen Formel, eben dieses Secret-Sammeln innerhalb der Levels, was ja Doom und Doom Eternal auch gemacht hat. Also gerade Doom halt mit den Männchen, die man da sammeln musste, in diesen absurden Level-Versatzstücken. Wer sich mal eine Karte von den neueren Dooms von oben angeguckt hat, denkt auch so, ja, dieser Escher, der war schon ein bisschen einfacher zu durchschauen. Und das ist ja im Prinzip nur noch so ein, ich würde es unter Collectibles abhaken, wirklich.
Ja, und ein Großteil von dem, was du freischaltest, ist ja auch in der Designphilosophie A, was du sagst, eine Verlängerung von diesem Collectible-Gedanken, aber B, auch einfach eine Verlängerung von dem Finden von möglichst vielen Waffen. Also gerade in Doom Eternal schaltest du ja dann, oder glaube ich im 2016 auch, schaltest du dann spezielle Aufsatzmöglichkeiten frei für deine Waffen. Da kannst du halt mit, keine Ahnung, irgendeiner Knarre kannst du dann noch Raketenmunition draufbauen und so. Und du erweiterst damit deinen Werkzeugkasten, um in diesen Arenen einfach neue Möglichkeiten zu haben, Sachen, also Action aneinander zu reihen. Und das finde ich, ist dann schon irgendwie was man durchgehen lassen kann. Doom Eternal hat auch so ein bisschen diese Verlegenheits-Upgrades, die ja auch gerade so Far Cry und so weiter auch haben, ne? So, ah ja, sammelst du halt 100 davon, dann hast du mehr Lebensenergie. Es ist halt nur nicht so quasi entzerrt oder so auseinandergezerrt, so gestreckt wie in einem Ubisoft Open World Spiel, sondern dann hast du halt hier mal ein Collectible, mit dem du dir dann irgendwas freischalten kannst, ein bisschen mehr Lebensenergie oder so. Aber ich finde halt sehr viel von dem, was Doom Eternal macht, ist halt eher ein Verlängern von oder ein Modernisieren von klassischen Tugenden und weniger ein, wir rennen neuen Trends kopflos hinterher.
Und eine dieser klassischen Tugenden ist ja die Abwechslung. Weil das wäre für mich eines der Merkmale, die ich immer auf so einen für mich klassischen Shooter draufkleben würde. Abwechslungsreiche Waffen, abwechslungsreiche Schauplätze, im Idealfall vielleicht sogar abwechslungsreiche Aufgaben, ne? Dann stehst du halt oder läufst du nicht nur in der Gegend rum und schießt, sondern hast halt auch mal eine Fahrzeugsequenz, hast mal irgendwie einen Hubschrauber, den du abschießen musst, hast mal irgendwie, man kennt's ja, so die stationäre Kanone, an die man sich setzen muss und auf irgendwas zu schießen. Und da tatsächlich, dann würde ich akzeptieren, dass man sagt, okay, man versucht halt diese Abwechslung einzubetten in so eine moderne Freischaltmechanik, um halt Progression auch sichtbarer zu machen. Also früher hast du dich gefreut, einfach wenn du in Half-Life eine neue Waffe gefunden hast, die diese kleinen Käferchen gespuckt hat oder die so diesen Wespenschwarm da ausspuckt, der irgendwie zielsuchend ist. Heute hast du das halt dann irgendwie in so einem Rollenspielmenü nochmal drinstehen, dass du die jetzt benutzen kannst und dann kannst du ihr halt auch noch 3 Punkte aufwerten, damit mehr Käfer rauskommen oder so. Also da würde ich sagen, das akzeptiere ich. Ich muss allerdings auch sagen, ich mag solche Spiele wie Doom Eternal nicht, weil das solche wer bremst, verliert Shooter sind. Also, so wie in Shadow Warrior heute auch. Ich habe extra jetzt für diesen Podcast Shadow Warrior gespielt, was ja an sich ein wundervolles Spiel ist oder eine wundervolle Serie inzwischen bei Teil 3 angelangt, weil sie ja so abgedreht ist und weil es halt auch diese schnelle Action hat. Dann rennst du mit deinem Katana durch die Gegend und wechselst zur Shotgun und dann tauchen überall Gegner auf und du fegst die Arena leer.
Micha, in Wahrheit magst du doch nur diesen Pipi-Kaka-Humor, oder?
Nichts anderes. Ja, nur den. Ja, absolut. Ich habe mir alle Sprüche rausgeschrieben, ja, um sie mir komplett auf ein riesiges T-Shirt zu drucken, weil ich sie so toll finde. Ja. Nein, ich hasse es. Das finde ich erstens absolut furchtbar und ich mag halt einfach nicht so schnell durch Arenen zu rennen und alles niederzumetzeln, weil da fehlt mir dann das, was für mich eigentlich den linearen Shooter auch mit ausmacht, nämlich erstens halt auch mehr Story. So, ich meine, ja, Shadow Warrior hat eine Story, aber die ist halt eher so, hey, da ist ein böser Drache und du hast ein Katana, mein Blatt. Klar, natürlich mit Nuancen, aber so viel steckt da nicht drin. Und dann habe ich halt lieber sowas gehabt wie ein Half-Life, wo um mich rum vielleicht noch NPCs sind, die irgendwie von Headcrabs umgebracht werden und wo ich mehr die Chance habe, so ein Universum zu erleben und ein Setting zu erleben und halt dann auch eine Story-Progression zu erleben. Das auf der einen Seite. Und das andere, was mir einfach quasi abgeht in so einem Shadow Warrior, sind Puzzles. Also auch wieder Szenen, die so diesen typischen Flow, halt, der Flow ist super auch, in Doom ja auch, ne? Also, wie du dann da durchrennst und das Movement, die ganze Bewegung, es fühlt sich einfach alles toll an, aber es fehlt dann hin und wieder einfach auch mal dieser Moment, wo du stehen bleibst und hast ein Raketensilo mit einem Tentakelmonster und sagst, aha, okay, wie komme ich jetzt da durch? Oh, okay, es ist empfindlich gegen Geräusche. Dann sollte ich es irgendwie, weiß ich nicht, mit Granaten ablenken oder schleichen. Oder natürlich geht's um Half-Life, ne, mit dieser Tentakelszene. Und deshalb, wenn ich überlege, was für mich so das Paradebeispiel ist des klassischen Shooters, denke ich immer wieder zurück an Half-Life. Einfach, weil sie diesen Puzzle-Charakter halt auch immer wieder drin hatten, weil es trotzdem viel Abwechslung gab, weil es natürlich ikonisch geworden ist mit Gordon Freeman, den man nicht mal sieht im Spiel, aber hey, er ist auf der Packung abgebildet. Und all diese Dinge fehlen mir auch heutzutage, wenn es um Shooter geht.
Da stimme ich dir voll und ganz zu, möchte aber eine Lanze brechen in dem Zusammenhang gerade für das Doom von 2016. Und ich fange an mit diesem Arena-Aspekt, den du bei Shadow Warrior erwähnt hast. Das 2016er Doom hat das ein bisschen eleganter gemacht als Doom Eternal, wie ich finde. Weil du bist ja da auf dieser Mars-Station. Und immer wenn du in ein maximal infestiertes Gebiet eindringst, also sprich in so eine Arena, kommt diese Computerstimme und sagt so hier, hallo, Alien-Monster, Befall, wir riegeln ab. Und dieser einfache Satz, dieses einfache, wir riegeln jetzt ab, wir machen jetzt dicht, damit die nicht weiter rauskommen, gibt eine Legitimation dafür, dass du dich in so einer dusseligen Arena-Situation befindest und dass die Türen erst aufgehen, wenn alle erledigt sind. Und dann kommt die lustige Stimme so, ja, Alien-Bedrohung entfernt, wir machen die Türen wieder auf. Okay, vielen Dank. Ich weiß das noch so genau deswegen, weil ich das im Video drin habe. Das fand ich sehr, sehr hübsch gelöst. Dass die Höllenlevels natürlich nach dem gleichen Prinzip funktionieren, das ist dann die Logik des Spiels. Da mache ich dem jetzt auch keinen Vorwurf draus. Und das Schöne an Doom 2016 und auch an Doom Eternal ist eben, dass das Puzzeln die Wegfindung ist. Also wie komme ich jetzt zu diesem einen Upgrade-Ding? Wie komme ich zu dieser Runenprüfung? Und so weiter und so fort. Du guckst halt auf die Karte von oben und denkst dir so, heilige Makrele, wie soll ich kommen dorthin? Aber irgendwie geht's dann. Du findest den Weg und freust dich dann und machst dann eben diese Runenprüfung und kriegst dann nochmal irgendwie einen Bonus auf XYZ. Das sind die Puzzles in Doom und Doom Eternal. Ich will nichts hören. Und ich finde aber, du hast natürlich vollkommen recht, eine gewisse Abwechslung gehört auch da rein. Das macht eben Doom Eternal auch dadurch und dadurch, dass es gerade in Eternal, dass es dann noch eben diese erweiterte Bewegungsmechanik da drin gibt. Gut, wir reden jetzt nicht über diese blöden, wir klettern irgendwo hoch Levels, die ich schon in der Preview-Version gehasst habe. Furchtbar. Aber ein Spiel zum Beispiel, das es auch sehr, sehr schön gemacht hat, war das erste Prey. Und zwar dieses, wir drehen den Raum und wir versuchen den richtigen Ausgang zu finden mit dieser wir pappen mit den Füßen an diesen Laufbändern und laufen an der Decke Mechanik. Das fand ich auch total toll. Und das können Shooter in einer Form, wie es Open-World-Spiele halt nicht können. Siehe zum Beispiel Titanfall 2, das hochgelobte Level, das wir, wo wir alle irgendwie innerlich an Portal gedacht haben, so, boah, geil, so ein Feel hatte ich das letzte Mal bei Portal. Das kannst du in der Open World halt nicht machen, weil eine Open World ist darauf ausgelegt, dass, ne, du könntest es theoretisch natürlich schon, macht aber niemand, weil alle damit beschäftigt sind, möglichst imposante Bergpanoramen zu bauen.
Oder du baust es in der Open World und keiner kriegt's mit, weil man einfach dran vorbeiläuft.
Ja,
weil,
ja, das wäre dann aber ein anderes Spiel.
Ja. Hand aufs Herz, wenn wir über, ich meine, das ist schon ein sehr guter Aspekt, finde ich, ne? Spiele, die es auch schaffen, dich zu überraschen mit einem Gameplay-Kniff oder mit mehreren Gameplay-Kniffen. Also an Prey zum Beispiel, an das alte Prey, nicht das neue von Arcane, hatte ich überhaupt nicht mehr gedacht. Aber ja, da war ja auch dieses Portal-System drin. Da konntest du die Portale zwar nicht selber setzen wie in Portal, aber du hattest ja auch da diese Teleport-Löcher in der Wand, die dich dann komplett woanders hingeschmissen haben. Plus diese Antigravitationslaufbänder. Mhm. Ja, ja, fantastisch. Dimi, welche Singleplayer-Shooter haben sich für immer in dein Gedächtnis eingebrannt?
Meine Hochphase war ja tatsächlich Anfang der Nullerjahre. So alles von, sag ich mal, 2000 bis 2005, weil ich da in meiner Teenie-Zeit war. Und natürlich, da hat man die ganzen ersten Shooter gespielt. Also lustigerweise, die Sachen, die mich am meisten geprägt haben, sind die, die wir wahrscheinlich heute ausklammern. Also, ne, also Deus Ex haben wir ja heute schon genannt. Ist einfach zu sehr Genre-Hybrid. Jedi Knight 2, ja, ist halt auch wieder ein Stück weit einfach dadurch, dass es halt ab dem ersten Drittel eher ein Third-Person-Lichtschwertspiel wird. Aber diese Shooter-Passagen fand ich klasse. Das war halt ein super Star-Wars-Shooter. Apropos super Star-Wars-Shooter, Republic Commando. Das war für mich immer das Beispiel, wie man einen hammermäßigen Singleplayer-linearen Shooter machen kann. Weil der hatte all das. Ja, der hatte Abwechslung durch diese drei sehr unterschiedlichen Kampagnenlevel. Der hatte so ein bisschen Experimentierspielraum mit diesen Fähigkeiten. Du konntest ja dein Klon-Squad konntest du ja kommandieren. Das war halt sehr oberflächlich. Ja, konntest halt sagen, geh da hin und halt irgendwie den Raum mit deinem Sniper-Gewehr. Aber immerhin, das ist schon mehr als ein Call of Duty hinbekommt. Und du hattest einfach diese fantastisch inszenierten Set-Pieces. Ja, du bist halt mitten in so einem Droiden-Kontrollschiff oder während das halt überall explodiert. Du bist halt in irgendeinem verlassenen, leergeschossenen Raumschiff-Wrack von der Republik irgendwo unterwegs und es hat da so ein bisschen was von so einem Horrorspiel und dann irgendwann kommt natürlich raus, warum da niemand mehr ist auf diesem Schiff und dann geht alles irgendwie, also es war einfach sehr, sehr abwechslungsreich. Das war ein richtig, richtig guter Shooter und tatsächlich, was für mich ein extrem wichtiger Shooter war Call of Duty 2. Wir machen uns ja heute immer so ein bisschen lustig über Call of Duty-Kampagnen, weil sie so sehr sehr gleichförmig geblieben sind und oft auch relativ strunzedoof sind von dem, sag ich mal, was sie auch erzählen wollen. Aber ich finde, Call of Duty 2 hat mich damals extrem beeindruckt mit seiner Inszenierung, weil das einfach was war. Ich hatte die ganzen Medal of Honor Sachen nicht so viel gespielt, aber Call of Duty 2, ne, mit irgendwie, was ist es, Stalingrad oder was, wo man da die Kartoffelgranaten hat und da mitten in den Schützengräben irgendwie versucht zu überleben im Winter oder natürlich die Landung in der Normandie und so weiter und so fort. Allein das mal in einem Singleplayer-Shooter zu erleben aus der Ego-Sicht, fand ich damals sehr, sehr beeindruckend und ist für mich eben auch immer was, diese Inszenierung, dieses Inszenierungspotenzial, das halt ein Singleplayer-Shooter hat, dadurch, dass du halt mit quasi in dem Kopf von der Spielfigur drin bist und das wirklich erleben kannst, das fand ich sehr, sehr wegweisend damals.
Und die Betonung dabei ist tatsächlich auch Ego-Perspektive, finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang. Eben nicht diese, wir schauen über die Schulter und machen irgendwie fancy, coole Moves und erfreuen uns an unseren bunten Klamotten, sondern dass du eben wirklich in der Figur drin steckst, mit deinem Gesicht in deren Gesicht sozusagen.
Ich muss jetzt an Assassin's Creed Unity und das Gesicht denken von, okay, definitiv, aber die Ego-Perspektive, dann sind wir jetzt ja auch schon im Niedergang sozusagen. Die Ego-Perspektive ist für mich ein Faktor, der dieses Genre auch mit, naja, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber der es so schwer macht, heutzutage moderne Singleplayer-Shooter zu entwickeln. Weil in der Ego-Perspektive, da haben uns schon die Cyberpunk-Entwickler auch ihr Leid geklagt, muss alles detaillierter sein als in der Third Person, weil du ja näher dran bist. Also da kannst du ja in so ein Zimmer reingehen und möchtest wirklich sehen, heutzutage mit den modernen Grafik-Engines, was liegt denn da auf den Schränken? Was hängt denn da an der Wand? Welches Muster hat der Teppich? Also es reicht halt nicht mehr wie im Jahr 2000 einfach eine platte Wand oder ein Tisch ohne irgendwas, sondern wir erwarten halt einfach alles sehr schön gebaut heutzutage.
Aha. Möchte ich sofort widersprechen. Also wir kommen ja aus dieser Historie des Shooter, die insbesondere die First-Person-Shooter, die Technikantreiber waren damals. Ja, also die Half-Lives, die Unreals, die Quakes, die Dooms und so weiter und so fort. Das waren diese Technikantreiber. Alle anderen Genres haben im Nachgang davon profitiert. Ach, guck mal hier, so können Texturen auch aussehen. Cool, probieren wir auch mal aus. Aber angefangen hat es alles mit den Shootern. Wo steht denn bitte schön geschrieben, dass ein guter Shooter heutzutage immer noch so sein muss wie in Far Cry im Jahr 2004, als es rauskam. Also rein von der optischen, grafischen Wucht, die da drin stecken kann. Wir haben vorhin im Vorfeld über einen Shooter gesprochen, 30 nämlich, wo all das vollkommen hinfällig wird, weil das nämlich Ist es Cell-Shading? Ich glaube ja. Du brauchst es nicht. Du kannst auch mit weniger Aufwand einen guten Shooter machen. Shooter definiert sich für mich nicht mehr im Jahre 2022 durch irgendwelche, ich sag's wie es ist, Technikwichse. Das war mal so, aber das muss heute nicht mehr so sein. Wir sind alt genug, um da den Spagat im Kopf auch hinzukriegen.
Nee, da gehe ich nicht mit. Weil erstens, deswegen hat sich 13 ja auch so gut verkauft, ja, nämlich gar nicht. Zweitens.
Ja, aber 13 war ein Spiel seiner Zeit. Da haben alle Leute noch gedacht, so, oh geil, Shooter müssen halt aussehen wie Gears of War und noch breitere Schultern.
Ja, nee, aber du kannst halt, das ist ja was anderes, Ästhetik und die, aber du kannst halt 13 mit diesem reduzierten Look nicht als Blaupause verwenden für das, was heute noch erfolgreich sein könnte in diesem Shooter-Genre.
Meinst du nicht?
Also ich sag dir warum, weil dann sehe ich nämlich Spiele wie Metro Exodus, ne, um das auch erwähnt zu haben von 2019, oder auch jetzt die aktuellen Call of Duty Kampagnen, auch in dem Call of Duty Vanguard, wo ich mir die Levels anschaue und insbesondere die Innenräume anschaue und mir denke, wow, ja, da kommst du in Call of Duty Vanguard in irgend so eine, ja, weiß nicht, in so eine Wohnung, ich glaube in Russland ist es die Szene, wo du dann halt siehst, es hängen Bilder an der Wand und jedes Bild zeigt ein anderes Porträt von irgendeinem Verwandten. Es stehen halt kleine Statuen und kleine Tässchen, Vasen, sonst was in den Regalen, auf dem Tisch halt ein Teeservice, alles schön ausmodelliert. Also du siehst, wie toll Dinge einfach aussehen können, wenn sich Leute natürlich den Aufwand geben, es zu gestalten. Und in Metro ja genau dasselbe, nur halt alles ranzig, weil Postapokalypse. Und dann zu sagen, so, ja, aber ich brauch's nicht, ja, nee, ich brauch's ja nie, es ist natürlich richtig, ich brauch also die allerhöchste grafische, wie sagt man da auf Deutsch, Fidelität, also das allerhöchste Niveau muss natürlich auch nicht immer sein, aber ich habe jetzt auch gerade das Industria gespielt, was ein Shooter ist von einem kleinen Entwicklerteam aus Berlin, glaube ich, habe ich durch Fritz kennengelernt.
Berlin. Nee. Ist Berlin.
Genau. Wir sagen ja auch immer das deutsche Half-Life so ein bisschen, weil es so eine ähnliche Ästhetik hat in seinen Levels wie City 17 aus Half-Life 2. Und es ist ganz cool gemacht, aber auch da laufe ich jetzt so durch und merke halt, ja, es ist halt Indie. Ne? Nicht nur vom Gameplay her, sondern auch so, wie es aussieht, was den Detailgrad angeht. Was halt, wenn ich nah an Dinge, die auf dem Tisch liegen, rangehe, dann sieht's halt ein bisschen, dann pixelt es sich halt auf, ne, auf einem 4K-Monitor und sowas. Weil ich dann denke, das ist halt nicht diese Art von Blockbusterigkeit, glaube ich, die wir heute von so einem richtig großen Shooter erwarten würden.
Ja, wobei, wo ich Petra zustimme, ich bin schon der Meinung, dass die Sensibilitäten sich da verändert haben. Also ich glaube schon, dass der krasse Flop-Faktor eines 13 war schon auch begründet aus der Zeit, in der es halt erschienen ist, in der Zeit, wo halt klar war, ein neuer Shooter ist im Prinzip an das Krasseste, was gerade grafisch möglich ist, oder sollte das idealerweise sein. Und es gibt ja heute schon einen Markt für Shooter, die ganz bewusst sagen, nee, das sind wir nicht, sondern wir sind halt Retro, das Ganze, ne? Dusk, Prodeus und so, das ist ja ein riesiger Markt in den letzten Jahren, also riesig in Anführungszeichen, ein Liebhabermarkt entwickelt in den letzten Jahren für so eher retromäßige Shooter, die dann ihre Zielgruppe schon finden und auch durchaus erfolgreich sind, halt für das Budget, das du reingesteckt hast. Wo ich voll bei dir bin, Michael, ich würde mir gut überlegen, ob ich, keine Ahnung, ein paar Millionen reinstecke in ein Big-Budget-Projekt und dann irgendwie sage, okay, wir machen da einen komplett einen reinen Singleplayer-Shooter draus mit 5 Stunden Kampagne. Und also ob das halt für große Publisher noch die beste Entscheidung ist, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Ready or Not ist ja auch grafisch nicht die Crème de la Crème, aber es gibt den Leuten halt etwas, den ganzen SWAT-Fans, was sie halt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr hatten. Und darüber kann es dann funktionieren und erfolgreich sein. Und es sieht ja immer noch ganz okay aus. Also ich bin schon der Meinung, dass dieser Anspruch nicht verschwunden ist, dass ein AAA-Shooter, der rauskommt, in welchem Format auch immer, ob Open World oder Singleplayer, Schlauch oder was auch immer, dass der bitte verdammt nochmal super, super gut aussehen soll, wie ein Metro Exodus. Ich glaube, dieser Anspruch ist nicht verschwunden. Ich glaube nur, es hat sich schon diversifiziert, wo du als, sag ich mal, ich möchte einen Shooter entwickeln in dieser Welt und Erfolg haben, wo du da ansetzen kannst.
Ja, und wo du gerade diese Retro-Shooter-Welle erwähnst, das vielleicht jetzt eher nebenbei, aber ich finde die so furchtbar. Nicht, weil die Spiele schlecht sind oder auch nicht, weil ich sie Leuten, die das mögen, nicht gönnen würde, aber diese Retro-Shooter zeigen uns am allerdeutlichsten, was wir verloren haben. Ne? Wenn Spiele jetzt rauskommen, die wieder aussehen wie das erste Quake, dann hat das ja natürlich seinen Charme, und aber hey, das erste Quake war 1900, schlag mich tot, ne? Also das
1800.
Ersetzt, ja genau, eben, als John Romero noch ein junger Mensch war. Aber das ersetzt halt sozusagen High-End-Shooter-Entwicklung, die wir heute halt nicht mehr so viel sehen, durch einen Rückschritt. Ja, das können coole Spiele sein, ne? Ich also will die jetzt nicht an sich madig machen. Für mich ist nur halt dieser Retro-Trend eher einer, der mich traurig macht, weil er mich immer dran erinnert, ja, das sieht halt immer noch aus wie Blatt. Jetzt. Und übrigens, Blood ist nicht mehr auf dem Index. Da habe ich mich neulich gefreut. Falls für Leute, die Blood nicht mehr kennen. I'm alive. Nee, I live again. I live
again. Möchte an der Stelle aber auch nochmal einhaken. Denn auch in den klassischen Singleplayer-Shootern gibt's ja Abstufungen. Du hast ja auf der einen Seite hast du die Quakes oder Dooms dieser Welt. Gut, ein Doom heute sieht ein bisschen anders aus als ein Doom früher. Und ein Doom definiert sich auch heutzutage über die Optik in großen Teilen, aber eben nicht nur. Denn hauptsächlich definiert sich ein Doom über Movement, Waffenwechsel, Rhythmus, weiß ich nicht, Adrenalin in dir drin. Ja, das ist mehr das, was du vor dem Monitor fühlst, während du das spielst. Während ein Metro eher so ein, wow, ich möchte dir eine Welt zeigen, in der auch geschossen wird, lustigerweise, weil böse Tiere und Nazi-Russen und so. Aber ein Metro ist kein, ich gebe dem Spieler einen Rhythmus, ich gebe dem Spieler ein Quake, ein Doom, ein all das, was diese Retro-Shooter gerade versuchen, uns wiederzugeben. Eben dieses Feeling, wie war das denn früher, Shooter zu spielen? Story, scheiß die Wand an. Irgendwer hat wieder auf dem Mars oder auf dem Mond mit irgendwelchen satanischen Symbolen rumgefuchtelt und bums, Hölle auf. Es reicht vollkommen, ja, als Legitimation, um loszuziehen und die ganze Zeit rumzuspratzen. Während Metro ja eine Geschichte erzählen will. Und da sind solche Sachen wie hoch aufgelöste Porträtfotos im Keller neben einem Klo, das man abspülen kann, natürlich wahnsinnig wichtig. In einem Doom eher nicht so.
Viva, du willst nicht in einem Doom auch mal innehalten und die Porträtfotos anschauen? Nee, du hast natürlich vollkommen recht. Wobei ich aber finde, das ist halt das ist jetzt eher mein persönliches Empfinden vielleicht, weil dafür werde ich jetzt verprügelt in den Kommentaren. Aber es hat ja einen Grund, dass Half-Life damals mit seiner Art halt auch Geschichte mehr einzubinden, das Genre vorangebracht hat. Ne? Also, und dann halt wir nicht mehr nur die eine Tagline am Anfang des Spiels hatten, hey Duke, rette unsere Frauen, was eh schon ziemlicher Quatsch ist, sondern, ne? Sondern halt mehr davon, ein bisschen mehr Worldbuilding, das im Spiel halt dann stattgefunden. Das war doch so, das war es ja ungefähr, das, was in Duke Nukem 3D damals.
Ja, ist voll, ist alles, ja, alles richtig.
Leichter, muss man ja sagen. Ne? Aber dann hat halt Half-Life gezeigt, es geht halt mehr. Du kannst mehr machen mit dem Weltenbau, aber irgendwie so richtig verfangen oder nachhaltig verfangen, sag ich mal, hat das dann nicht, was auch wieder okay ist, ne? Also es ist ja auch okay, dann zu sagen, ich spiele Shooter halt nicht dafür, da eine tolle Story zu erleben. Dafür gibt's andere Genres, dafür gibt's irgendwie, da kann ich auch ein Buch lesen oder einen Film schauen, wenn ich eine gute Geschichte erleben will, keine Ahnung. Sondern ich will halt einen Shooter einfach vom Gameplay her genießen können. Und ja, und das ist ja auch der Grund dafür, glaube ich, dass Doom Eternal echt erfolgreich war. Weil das hat sich ja allein im Launch-Monat 3 Millionen Mal digital verkauft, über dreimal so viel wie Doom von 2016. Muss man dazu sagen, aber es war halt auch Pandemie, ne? Das heißt, das hat's natürlich dadurch ein bisschen verschärft, dass die Leute sich das dann als Download gekauft haben. Aber auch da, ne, die haben, id Software hat gesagt, sie haben 450 Millionen Dollar Umsatz mit dem Ding gemacht in den ersten 9 Monaten. Und das mit Doom Eternal, einem Spiel ohne Mikrotransaktionen, ne, ohne irgendwie all diese modernen Auswüchse der Monetarisierung, die wir kennen, wo du doch jetzt eigentlich sagen müsstest, wenn wir uns jetzt mal in die Unternehmensberatung wagen, so, ja, aber warum macht es denn sonst dann keiner nach? Also warum sitzen denn dann nicht überall die Entscheidungsträger, die sagen, Mensch, lass mal da ein eigenes, das ist ja scheinbar immer noch was Leute haben wollen, lass doch mal so einen eigenen Shooter wieder machen.
Gibt's ja mannigfaltige Antworten auf diese Frage, weil so ein Doom kannst du nicht einfach mal schnell kopieren. Haben viele probiert, hat aber nicht so gut funktioniert. Einfach auch, unter anderem auch, weil der Spieler als solcher ist ja ein Snob, ne? Der setzt sich ja hin und sagt so, haha, ist ja niemals so gut wie das Original. Und oft ist es auch so. Und zum Zweiten, ja, Money, 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 ne? Also Produktionskosten versus wie langlebig ist das Spiel gleich, nee, machen wir nicht.
Ja, und auch welche Alternativen habe ich, ne? Also ich glaube, wir sind schon an dem Punkt mittlerweile, wo ja auch große Publisher immer wieder realisieren, Moment mal, Singleplayer-Projekte können ja schon erfolgreich sein und lukrativ sein, siehe als Star Wars Jedi Fallen Order und so weiter und so fort. Also so dieses, der Singleplayer muss tot sein, das geht ja schon nicht mehr, also das ist ja schon nicht mehr das, was jetzt auch man immer wieder so rausliest, gerade auch im Hinblick auf die ganzen Game Passes und so weiter, die ja dann auch nochmal irgendwie einen anderen Raum bieten, um solche Sachen anzubieten, das schon, aber du musst dich natürlich schon fragen, als Publisher, der halt irgendwie ein paar Millionen in die Hand nehmen will, okay, was für Alternativen hätte ich denn zu diesem Singleplayer-Shooter, mit dem die Leute nach 6 Stunden fertig sind, ja, und da gibt es halt einige und ich verstehe durchaus, warum dann viele sich sagen, nee, dann lasst lieber abbiegen in Richtung Multiplayer und probieren wir da mal was aus oder lasst mal abbiegen in Richtung kleine Open World, dann probieren wir da mal was aus und da können wir im Idealfall mehr Gewinn mitmachen. Und ja, es ist am Ende dann wahrscheinlich eine sehr komplexe Rechnung, wie viel man auch reinsteckt.
Ich finde es gerade im Kontext der Redakteure nicht nur, aber wir schreiben sowas immer ganz gerne. Ich habe es jüngst erst noch gelesen in Geraldines Test zu Stray. Ist jetzt kein Shooter, aber es ist halt ein Singleplayer-Spiel und relativ kurz mit Katze. Und sie schreibt im Meinungskasten sehr, sehr deutlich, wie schön das ist, endlich mal wieder einen Abspann von einem Spiel zu sehen, ohne dass man da sein Leben rein verarbeiten muss, gefühlt. Das schreiben wir, das sagen ganz, ganz viele Leute auch in unserer, möchte sagen, Social-Media-Bubble. Dieses, nicht noch eine Open World, nicht noch sowas, nicht noch sowas. Aber ich glaube, beim Kernpublikum, beim großen Kernpublikum ist dieses Gefühl noch nicht angekommen, dass das nicht alles Open World sein muss und so weiter und so fort. Ich sag nicht, also für jedes und so weiter und so fort, ab jetzt 5 Euro in die Phrasenkasse.
Ja, Open World. Also ich finde, um da mal einzuhaken, Open World ist, also du kannst ja immer sagen, Open World kann gut gemacht sein. Ne? Auch dann können wir sie ja durchaus mögen. Aber es ist natürlich richtig, dass dieser Open World Trend am Ende das überlagert hat, was Shooter ja früher waren, nämlich diese technische Avantgarde. Ne, früher hast du halt gesagt, ein Spiel wie Unreal, als es rausgekommen ist, oder selbst Unreal 2, wo Petra noch eine Hasstirade vorbereitet, jetzt gerade, weil ich den Namen erwähnt habe. Selbst ein Spiel wie Unreal 2, du fängst es an und du sagst, okay, das ist State of the Art. Ne, technisch ist das die absolute Spitze dessen, was halt gerade möglich ist. Und Metro ist es vielleicht jetzt noch, ne? Also wenn du halt Metro Exodus startest oder die Metro-Serie allgemein so durchguckst mit ihren Teilen, dann kannst du bei jedem Metro immer noch sagen, boah, Alter, okay, so sieht doch mal hier ein modernes Spiel aus. Inzwischen kannst du es vielleicht sogar schon wieder bei Call of Duty sagen, die mal zwischendurch halt ein paar Jahre Durchhänger hatten, was es angeht. So, aber die eigentliche, ich glaube, die Ablösung, die halt stattgefunden hat, was diese technische Avantgarde angeht, ist nicht Multiplayer, weil Multiplayer kann halt technisch auch immer reduziert sein ein bisschen, damit man ihn auch gut lesen und verstehen kann, so wenn man ihn spielt. Da schadet's eher. Das Thema hatten wir neulich erst, Petra. Da schadet's eher, wenn halt alles mit Effekten und Bombast zugekleistert ist, sondern du willst ja verstehen, was gerade um dich rum passiert in deinem Multiplayer-Spiel mit deinem Team und Co., um dann entsprechend halt drauf reagieren zu können und aufs Richtige zu schießen oder so. So. Aber diese, was technische Avantgarde im Singleplayer angeht, das waren irgendwann ab irgendeinem Punkt die Open Worlds mit ihrer Eskalation. Also das halt, hey, wir haben eine riesige Spielwelt gebaut und dann kommen die Nächsten, wir haben eine noch riesigere Spielwelt gebaut, dann kommen die Übernächsten, wir haben eine riesige Spielwelt gebaut mit einem schönen Wald, ja, und das halt dann immer weiter zu treiben, how big can we get, ne, und wie viele Quadratkilometer haben wir noch und was kannst du da, ne, weil dann muss das Ding ja auch gefüllt werden irgendwie, ihr wisst schon, worauf, auf welche Spieleserie das jetzt hinläuft und dann überlegst du, ja, guck mal, jetzt kann man nämlich auch noch paragliden in der Welt und jetzt kannst du noch Pferde reiten und jetzt kannst du Jeep fahren und was noch alles, damit man halt auch irgendwelche Arten von Aktivitäten in, haha, Far Cry dann am Ende auch machen kann. Und ich glaube, dieses, ich meine, da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig, dieses Open-World-Design führt halt weg von dem, was wir vorhin gesagt haben, nämlich dir einen, wenn du eine lineare Abfolge hast oder einen linearen, mehr oder weniger Schlauch, durch den jemand gehen kann, kannst du darin halt viel konzentrierter und cooler Dinge anbieten, die in Erinnerung bleiben, als wenn es sich halt alles in so einer Welt zerstreut.
Und ich glaube halt, jetzt rein aus der heutigen Sicht gesprochen, du kannst eben mit einer Open World leichter fehlende Tiefe kaschieren. Damit will ich nicht sagen, dass Open-World-Spiele leicht zu entwickeln sind, sondern was ich meine ist, ich habe da so ein bisschen im Skull and Bones-Video, das ich vor einer Weile gemacht habe, bin ich darauf eingegangen, dass halt, ne, Open Worlds, du kannst halt paragliden, du kannst halt Auto fahren, du kannst halt schießen und keine von diesen Mechaniken muss super tief sein. Dieses Autofahren muss nicht so tief sein wie in einem Forza Motorsport, natürlich nicht, weil du nur mal ein bisschen Truck fährst und für ein Stuntrennen reicht es dann. Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Singleplayer-Shooter machen wollte, dann müsste der ja schon, um sich, gerade wenn es eine neue IP wäre, um sich wirklich zu etablieren, müsste das schon in bestimmten Kategorien ein Meisterwerk sein. Ja, also das alleine, das hat Petra ja auch angesprochen, Doom ist nicht so einfach zu kopieren. Wenn du einen Shooter machen willst, wo die Leute dir in 3 Jahren noch sagen können, wie geil die und die Waffe war, ja, bei wie vielen Shootern scheitert das? Also gerade bei diesen ganzen, sag ich mal, so die im Windschatten von Call of Duty erschienen sind, ja, diese ganzen Shooter, an deren Namen wir uns nicht mehr erinnern, die, wo du immer die gleiche AK-47 hattest, immer die gleiche MP5 und so, und nie war das irgendwas, was dich in irgendeiner Form länger beschäftigt oder interessiert hat. Diese ganzen Halo-Killer, sowas wie Haze oder so. Spiele, die längst vergessen sind, weil sie so mittelmäßig waren, in einem Genre, das zu dem Zeitpunkt komplett übersättigt wurde mit, wir wollen auch so sein wie Modern Warfare.
Ich möchte an der Stelle eins meiner lieblingsvergurkten Ego-Shooter-Dinger einwerfen, an das sich keiner mehr erinnert. Du hast Haze gesagt, ich sage Pariah. Oh.
Jetzt kommen aber die großen Geschütze. Ja.
Pariah. Alter.
Ja. Und ne, also, so sieht's auch aus bei der Story, ja, oder Story/Level-Design, ja, solche Level, an die man sich für immer erinnert, wie in einem Titanfall oder was, meinetwegen in einem Dishonored 2, obwohl es kein Shooter ist, ja, dieses Zeitspieler-Level, das, wo halt jeder sagt, okay, das ist mir im Kopf geblieben. Sowas baust du halt nicht mal eben so. Das ist extrem meisterhafte Kunst gewesen und es ist extrem schwierig, eine gute Geschichte in einem Shooter zu erzählen, die den Leuten im Kopf bleibt, gerade bei einer neuen IP. Und ich glaube, du kannst heutzutage keinen Singleplayer-Shooter mehr richtig erfolgreich machen mit Abkürzungen. Technisch genauso, also das ist die simpelste Kategorie. Wenn es halt ein Blockbuster-mäßiges Ding sein soll, das halt in 4K auf meinem Fernseher mega gut aussieht, dann muss es halt technisch auch am Limit sein von dem, was geht. Dann will ich Raytracing, dann will ich das alles haben, Fotogrammetrie und so weiter und so fort, wo du ein Riesenbudget für brauchst. Also ich glaube, so einen Singleplayer-Shooter jetzt zu machen, ist eine sehr, 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 sehr große Herausforderung, die man nicht irgendwie verkennen sollte, nur weil es am Ende dann eine 5-6-Stunden-Kampagne ist.
Und bei den Singleplayer-Shootern kommt eben auch noch ein Faktor dazu, der sich nicht wahnsinnig weiterentwickelt hat und was man gut mit einer Open World kaschieren kann, was aber in einem Singleplayer-Shooter immer ein ganz großes Thema ist, und das ist die KI. Und ich glaube, dass die KI unter anderem unter diesem Open World Trend, Halleluja, dass die Weiterentwicklung der KI massiv unter diesem Open World Trend gelitten hat. Weil man ja, wenn man jetzt mal Far Cry anlegt, in Far Cry hast du die Tiere, die fallen dich an oder sie fallen dich nicht an. Da gibt's keine große KI. Du gehst in diese Dörfer rein, es funktioniert ja immer nach dem gleichen Prinzip. Also hier erobere Außenposten X und dann ist gut. Du gehst da rein und du hast eine KI, die da drin nicht wirklich einen Tagesablauf darstellt oder sonst irgendwas. Das ist ja auch egal in dem Moment. Du gehst ja eh nur da rein, um Leute zu erschießen. Ob die jetzt vorher ein Brot gegessen haben oder auf dem Klo waren, interessiert dich ja nicht. Hast du auch wahrscheinlich nicht gesehen, weil machen sie eh nicht. Also du gehst da rein und die schießen auf dich. Und wenn es zu bunt wird, rennst du weg, steigst ins Auto und fährst weg. Und dann irgendwann sagt dann auch das Spiel, die Spielroutine sagt dann so, okay, bis hier ist der Punkt und dann verfolgen wir nicht weiter, weil das auch unfair wäre gegenüber dem Spieler und es wäre nicht spielbar. Und in der Open World ist dir das aber relativ egal. In einem Singleplayer, in dem du sehr, sehr genau sehen kannst, was macht denn jetzt das Zeug vor mir? Wie reagieren die auf mich? Machen die clevere Dinge? Nutzen die den Raum so, wie ich ihn nutzen würde, wenn ich nicht gerade nur 2 Stunden geschlafen hätte? Ich finde die KI, wie sie heute da ist, hat sich ja Zero weiterentwickelt seit, möchte behaupten, wann ist 4 erschienen?
2005?
Ja, oder 4 oder so. Und ich glaube, dass dieser ganze Open-World-Trend dafür verantwortlich ist, weil du für eine Open-World für einen Shooter-Open-World brauchst du eben diese KI nicht, wo du sehen kannst, okay, das machen die Leute gerade, die reagieren auf mich, die bewegen sich clever darum und so weiter und so fort. weil du das gar nicht wahrnimmst in dieser, in der Breite, in der es stattfindet.
Also ja, du hast halt in linearen Spielen auf jeden Fall mehr Druck, glaube ich, an der Front sozusagen für Abwechslung zu sorgen. Ja, sei es durch halt ein smartes Gegnerdesign oder durch eine sehr, sehr smarte KI, weil du ja wirklich mit dem Gesicht drauf bist und siehst, wie die halt Deckung suchen und so weiter und so fort. Es war interessant, ich hatte ja ein Interview mit dem Harvey Smith, der Redfall jetzt aktuell entwickelt mit Arcane Austin, was ja auch Open World bekommen wird, aber es ist ja ein Arcane-Shooter. Und der meinte auch, dass sie das Spiel eigentlich nur als im Herzen als Schleichspiel konzipiert haben und bauen. Das ist eigentlich kein Schleichspiel. Du sollst es spielen wie ein Shooter. Aber er meinte dann zu mir, wenn du halt ein Spiel als Schleichspiel konzipierst, dann musst du deiner KI beispielsweise ein Verständnis von Geräuschen geben, ein Verständnis von Räumen, ein Verständnis von Positionen und so weiter, das dir extrem helfen kann, wenn du dann einen überzeugenden Shooter machen willst. Weil sie dann nämlich wissen, okay, da hat jemand geballert auf dem Dach, da auf der anderen Straßenseite. Ich weiß, wie ich darauf reagieren muss. Ich weiß, wie ich da irgendwie Deckung suchen muss. Ich weiß, wie beispielsweise, ne, was in Stealth-Spielen ja notwendig ist. Ich weiß, wie ich jemanden auch verfolge, wie ich jemanden aus der Deckung rausjage. Ein Konzept von Last Known Position, die letztbekannte Position und so weiter und so fort. Also das, auch für die Phrasenkasse. Das sind so Sachen, das fand ich sehr, sehr spannend, da so mal zuzuhören, was da eigentlich für Kalkulationen hinterstecken. Eine plausible KI in einem eigentlich ist es ja ein simpleres Spiel als beispielsweise Dishonored oder so, aber sie haben das gleiche Framework dahinter, damit es trotzdem ein überzeugender Shooter sein kann.
Ja, Wolfenstein hat das ja auch gemacht, wenn man so möchte. Wolfenstein hatte ja auch in vielen Levels diese Möglichkeit gegeben, entweder dich durchzuschießen oder durchzuschleichen und halt die Kommandanten auszuschalten oder sogar Wege zu finden, wie man es komplett irgendwie schleichig lösen kann. Was ja auch wieder sehr cool ist und wo ich jetzt gemerkt habe, Moment mal, das gab's damals ja schon in No One Lives Forever, was ich gerade wieder spiele, den alten Agentenshooter von 2000, wo du auch überlegen
Teil
konntest.
Teil 1 oder Teil 2?
Erstmal Teil 1, dann geht's weiter. Genau. Wo du ja auch überlegen konntest, ne, versuche ich jetzt irgendwie einen Schleichweg zu finden, war natürlich sehr krude damals noch, dieses ganze System, obwohl das dasselbe Jahr war, in dem Deus Ex erschienen ist. Monolith. Das war nicht ganz State of the Art. Egal. Ja, auf jeden Fall hattest du die Wahl, einfach zu sagen, ich gehe heimlich da durch und dann halt auch mit unterschiedlichen Bodenbelägen, die unterschiedliche Geräusche machen, ne, halt irgendwie zu arbeiten und da irgendwie aufzupassen, dass du auf dem Teppich schleichst, damit dich keiner hört und so. Und du denkst,
ja, aber Moosfeil.
Ja, genau, eben, das hat doch, wo du so denkst, es hat doch in einem Shooter nichts zu suchen, eigentlich, ne? Eigentlich gehört ja sowas in die Thieves und ja, vielleicht sogar auch in die Deus Exes dieser Welt, aber halt nicht in so einen Shooter, der hauptsächlich zum Schießen gemacht ist, aber es kann das Spiel enorm aufwerten, wenn es ja einfach diese Entscheidungsfreiheit gibt, wie es bei einem Wolfenstein ja auch ist, finde ich.
Absolut. Und ich finde, das ist gar nicht so ein kleines, unwichtiges Detail, sondern ne, ich habe ja damals wirklich diese Shooter auch in meiner Teenie-Zeit so entdeckt. Ich fand das hat so viel von diesem Reiz ausgemacht, dass ich in diesen kleinen Räumen durchaus Spielraum habe, auch mal anders zu handeln. Einer von den Shootern, über die niemand mehr redet, die ich super fand, war Tron 2.0.
Hallo.
Auch genau deswegen.
Hallo.
Das war ja auch keine, danke, ja. Das war auch keine Open World oder so, aber das waren Level, die waren genau groß genug und ich hatte ein Arsenal, das war genau vielseitig genug, dass man immer mal wieder schleichen konnte, dass man immer mal wieder so ein bisschen tricksen konnte und auch die Gegner ausspähen konnte und die waren nicht automatisch alle auf Aggro geschaltet oder so. Also, ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass ich da auch Anfang der Nullerjahre sehr verwöhnt wurde von den Shootern, die rauskamen, weil die das da oft hatten. Und das ist genau sowas, was dann beispielsweise in Call of Duty-Kampagnen später komplett flöten gegangen ist und wo dann auch viele zu Recht kritisiert haben, so, ja, okay, aber das spielt sich ja auch immer gleich, ist immer das Gleiche, immer nur, du läufst irgendwo rein, Gegner kommen, die sind dann auch noch strunzeblöd. Das Einzige, was sie vielleicht können, ist mal gerade hinter den Tisch abtauchen und dann pflückst du sie halt alle weg mit den immer gleichen Waffen und da hat sich irgendwie das Shooter-Genre auch so ein bisschen ausgetreten und es kam halt aus einer Zeit von einem Nolf 2, von einem Tron 2.0, von hier auch einem Republic Commando, also von Shootern, wo ich der Meinung war, natürlich waren das lineare Shooter, aber linear hieß nicht eindimensional und stumpfsinnig und irgendwie kunstlos oder so, sondern das war halt, sie haben in sehr wenig Raum dir vergleichsweise viel an die Hand gegeben, mit dem du coolen Shit machen konntest. Und das will ich in einem guten Spiel, in einem guten Shooter haben. Punkt.
Und eigentlich müsste ich doch jetzt auch sagen, das Brachland liegt doch vor uns. Ja, da es ja heutzutage nur noch ganz wenige Spiele gibt dieser Art, wäre es ja jetzt auch, was Abwechslung angeht, was kreative Ideen zum Beispiel angeht, kreative Waffen, wäre es jetzt so einfach wie nie, mit etwas zu punkten, was es ja vielleicht sogar schon mal gab, woran sich aber keiner mehr erinnert. Wenn ich jetzt einen Shooter machen würde und sagen, da ist eine Waffe drin, die Leute schrumpft. Ja, klar, gab's halt den Duke Nukem 3D schon. Aber who cares? Ja. Ne? Also, das wäre jetzt sogar wieder ein USP, zurückzugehen und sich halt irgendwie bisschen, ja, die originellen Waffen und Ideen der 90er anzugucken und in die Moderne zu übertragen. Oder halt der Eisstrahl oder so, all diese Sachen, die es da gab.
Wir hatten Shadow Warrior schon erwähnt, ja. Shadow Warrior ist ja vergleichsweise abgedreht. Dann haben wir die Bulletstorms dieser Welt. Die sind so ein bisschen in diese Richtung mit abgedrehten Waffen. Man kann vielleicht auch, hier Borderlands, nee, Quatsch, nein, das ist ein Loot-Shooter, das gilt nicht. Loot-Shooter sind raus aus dem Open World. Das geht aus so vielen Gründen nicht. Egal. Außerdem mag ich Borderlands nicht. Aber die Bulletstorms und die Shadow Warriors und dergleichen, die probieren das schon irgendwie, aber du merkst denen auch an, dass die zwar sich grafisch echt Mühe geben und die haben auch coole Ideen und coole Levels, aber die sind auf dem anderen Teil des Production Values eben nicht so ausgefeilt, würde ich behaupten. So eine Verbeugung vor dem Duke aus früheren Zeiten. Und ich finde, das muss es heute nicht mehr sein. Man kann auch so eine Geschichten erzählen, ohne eben diesen, möchte sagen, Pipi-Kaka-Humor, der da drin steckt. Und ohne dieses, haha, ich bin ein Mann mit langen Haaren und habe Muskeln an den Oberarmen wie Autoreifen und sowas. Also das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen wertlos für mich manchmal.
Ja, ist auch so ein bisschen meine größte Kritik, so sehr ich diese Retro-Shooter auch liebe. Es ist halt sehr viel Verneigen vor dem Vergangenen. Es ist halt sehr viel, es gab ja auch dieses, wie hieß es, Iron Fury oder so, das, wo auch Iron Maiden dann irgendwie Probleme gemacht hat, wegen Namensnennung und so. Naja, egal, auf jeden Fall dieses, das halt so war wie Duke Nukem 3D. Ja, und ich sehe diese Shooter und ich, als jemand, der schon durchaus auch Liebe für diese alten Klassiker hat, kann ich das auch anerkennen, was sie machen. Aber stimmt, was du sagst, mir fehlt so ein bisschen der Aufbruch in dieses Brachland, das Micha da skizziert hat. Ich verstehe natürlich, dass auch, wir haben eine Schrumpfkanone als, ja, das ist dann ein unique selling point, von dem die Leute erzählen, wenn sie es haben, aber es ist natürlich in einem Trailer wird das wahrscheinlich heutzutage nicht reichen, sondern du brauchst halt irgendwas und dieses Verneigen vor dem Vergangenen ist halt einfach ein gut vermarktbares Image. Ja, wenn du sagst, hey, wir haben dieses Macho gehabt und wir drehen das halt auf 11 hoch und gehen da halt voll rein, das ist halt irgendwie leichter zu verkaufen als, hey, wir haben eigentlich ein extrem coole Tony Hawk-mäßige Combo-Shooter-Sandbox in unserem Bulletstorm. Das verkauft sich dann halt nicht so, aber ja. Also das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen, dieser mehr Mut zu wirklich neuen Sachen.
Ja. Die Schrumpfkanone kannst du dann in ein Koop-Spiel einbauen, dass man sich gegenseitig schrumpfen kann oder auch nur einer den anderen schrumpft und der läuft dann so ganz klein um dich rum, wenn du riesig bist. Das bitte mal als Idee mitnehmen, alle Entwickler, die uns zuhören, ist mir nur gerade spontan eingefallen. Was für mich halt so der maßgebliche Faktor und meine These auch für diesen Podcast ist, warum das keiner macht oder warum das so selten gemacht wird. Es gibt ja noch Shooter-Projekte und es werden auch noch welche kommen, aber es ist halt nicht mehr so prominent, wie es mal war in den Zeiten, als wir glücklich waren mit der Schwemme an Shootern, die über uns hereingebrochen ist. Also mit einem Teil davon, nicht mit allen, aber halt, ne, mit den guten, ist das
Unreal 2.
Jetzt gleich, du darfst gleich über Unreal 2 sprechen, weil es führt prinzipiell dahin.
Okay, bitte.
Ja, jetzt haben wir es angerissen, jetzt fass es offen, jetzt müssen wir es auch wieder zumachen. So, meine These ist, dass Shooter das Paradebeispiel sind für eine veraltete Art von Spieleentwicklung. Also davon, wie Spiele entstehen. Zumindest so klassische Singleplayer-Shooter, wie wir sie jetzt skizziert haben, sie sind aufwendig zu machen. Ne, was halt irgendwie Umgebungsdetails angeht oder Story-Inszenierung. Wenn man sich anguckt, wie detailliert und wie gut gemacht die Zwischensequenzen sind in Call of Duty Vanguard, da kannst du einen Film draus machen. Also die haben, ich weiß nicht, wie viel Mühe und Geld alleine in diese Cutscenes geflossen ist, die sie da drin haben. Aber ne, ist halt ein Riesenaufwand. In der klassischen Version sind diese Singleplayer-Shooter dann auch noch lang. Ne? Also so wie auch in Wolfenstein, was ja dann, also das war schon so locker seine 15 Stunden lang oder auch wie ein altes 12 Unreal.
Bis 15, ja,
genau, dann Half-Life war ja auch relativ lang und sowas, ne? Und dann in dieser Zeit auch noch möglichst abwechslungsreich. Also mit interessanten Waffen, mit abwechslungsreichen Umgebungen, mit den ganzen Fahrzeug und stationäres Geschütz und sonst was. Alles Sachen, die ich vorhin schon skizziert habe. Und all das potenziert sich halt zu Kosten, ne, weil das muss ja auch jemand machen in modernen Grafik-Engines, die heutzutage einfach zu hoch und damit diese Projekte auch zu riskant sind, weil du einfach nicht fest davon ausgehen kannst, dass du damit genug Geld verdienst, damit sich das für dich rentiert. Demi hat ja vorhin auch schon richtig gesagt, ne, damit sich halt auch das mehr rentiert als was Alternatives, was du auch machen könntest. Ja, machen wir doch ein Action-Adventure, vielleicht verkauft sich's besser, weil die Leute sich irgendwie an Uncharted erinnern oder sowas, statt einen Shooter. Plus, was dann halt noch dazu kommt, eine zusätzliche Monetarisierung kannst du auch nicht reinbauen, weil was bringen mir denn Mikrotransaktionen im Singleplayer-Spiel? Also was soll ich mit einem Bananenkostüm in einem Singleplayer-Shooter? Ich sehe mich ja nicht mal im Zweifelsfall. Vielleicht in einem Spiegel mal, aber oder du machst so einen Scheiß über Dead Space 3, dass man dann noch Crafting einbaut, nur um Booster einbauen zu können,
das
die Crafting-Ressourcen
so
bringen. Das ist das Maximum an Verzweiflung, das man als Entwicklerteam bei einem Singleplayer-Spiel haben kann, eine Spielmechanik nur einzubauen, um sie dann noch zusätzlich monetarisieren zu können und das dann noch zu verkaufen als Service an den Menschen, die es spielen. Ja, hier bitte Applaus. Also, ja, das ist der Wahnsinn. So, das ist meine These. Und diese veraltete Art der Spielentwicklung, und deswegen, da erinnert sie mich jetzt dran, das hat ja schon bei sowas wie Unreal 2 angefangen, dass da selbst Epic gemerkt hat, oh, wir können irgendwie nicht mehr so auf die Kacke hauen wie im ersten Unreal.
Ja, das ist richtig. Wir haben im Vorfeld haben wir drüber gesprochen. Wir haben Brainstorming unsere liebsten und unliebsten Shooter der letzten zwei Dekaden haben wir so abgespult. Und darüber hinaus auch. Und ich musste dann Unreal 2 mit einem, ich habe mir den Roffelcopter gespart. Normalerweise bin ich da ja schnell dabei, Roffelcopter zu schreiben. Aber Unreal 2 hat mich damals, und die GameStar hat es echt hoch bewertet, aus irgendwelchen mir schleierhaften Gründen in der Retrospektive. Damals bin ich da wahrscheinlich komplett mitgegangen. Oder auch nicht.
Meinungskasten Petra Schmitz, der beste Shooter seit Unreal 1.
Seit Erfindung von
Schießen.
Pommes.
Ja, genau.
Ja. Nee, das Ding war irrsinnig kurz. Also selbst für damalige Verhältnisse war das irrsinnig kurz. Das hatte eine saudämliche Geschichte, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Das Leveldesign war nicht so geil. Es sah halbwegs okay aus. Also natürlich sah es super aus. Ich glaube schon, dass Epic damals gemerkt hat, okay, passt auf, wir sind im Jahr 2003, die Grafik sieht ein bisschen anders aus als früher, wir können nicht mehr mit zwei Leuten da hinten neben der Kaffeeecke die Levels bauen und dann ein paar markige Sprüche da reinhauen und so, sondern die Leute wollen halt Opulenz haben, die wollen Zwischensequenzen haben und das ist alles viel, viel teurer, als wir prognostiziert haben, als wir das bis dato kannten. Und am Ende ist dann eben so was Kurzes und nicht so Geiles bei rausgekommen. Und ich glaube, dass Unreal 2 so ein Startschuss war für die Leute da draußen, dass sie gesagt haben, ja, okay, aber so ein Shooter, so ein großer, echt teurer Shooter, das ist uns zu teuer. Und dann macht man lieber noch mal ein Unreal-Tournament-Spiel statt einem Singleplayer, einfach deswegen, weil man da die Leute länger drin binden kann.
Ja, oder du machst halt, ne, du machst Apex Legends. Weil das ist ja die Progression, die Respawn durchgemacht hat. Sie kommen, also klar, die hatten natürlich auch Multiplayer in Titanfall, aber sie kommen bei Titanfall 2 zumindest aus einer fantastischen, aufwendigen Kampagne in einem Spiel, was halt dann am Ende nicht so erfolgreich war, wie sie dachten. Und damit ja genau der Beleg dieser These, sie sind ein großes Risiko eingegangen mit der Mühe, die sie reingesteckt haben, aber das Risiko hat sich in ihren Augen nicht ausgezahlt. Und dann schaltest du einen Gang zurück und sagst dir, na, wie werden denn heute eigentlich Spiele gemacht? Und wie werden insbesondere Service-Spiele gemacht? Na, sie starten halt klein als logischerweise Multiplayer-Nukleus, weil ein Service-Game auf Story-Basis gibt's nicht, also beziehungsweise Episodenspiele von Valve haben sich auch nicht durchgesetzt, ne? Also, wie will man es sonst machen? Du startest ein neues kleines Multiplayer-Spiel, bringst es raus, schaust, ob's funktioniert, ne, ob das tatsächlich jemand mag, ob Leute das weiterspielen und dann fängst du an, richtig Aufwand reinzustecken bei der Weiterentwicklung, um es am Leben zu halten, baust immer wieder neue Sachen ein, bla 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 bla. Aber du minimierst halt dieses initiale Risiko und bei dieser alten Art der Spieleentwicklung hast du halt dieses Wasserfallprinzip, na, ich kipp erstmal ganz viel Aufwand rein und wenn's aber am Ende nicht zündet, Hallo CD Projekt, ne, die so ähnliche Sorgen hatten bei Cyberpunk. Wenn es am Ende nicht zündet, dann haben wir hier ein richtiges Problem. Und deswegen ist, glaube ich, wäre zumindest so meine These, der Singleplayer-Shooter heute etwas, was man mit einer langen Kneifzange anfasst.
Das Lustige gerade bei Respawn war ja, dass sie sowohl bei Titanfall 1 als auch bei Titanfall 2 zwei wirklich sehr, 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 sehr gute Multiplayer-Parts daran hatten. Also ich habe die wirklich rauf und runter gespielt, hatte eine Wahnsinnsfreude daran, habe mir auch viele Videos angeschaut von so richtigen super Top-Checker-Bunnies und habe immer geweint, weil ich das nicht konnte. Aber dann kam eben Battle PUBG, ja, PUBG hat irgendwie Tor und Tür geöffnet für eben Apex Legends oder Apex. Und da war dann eben die Unterstützung auch für den für den Multiplayer von Titanfall 2 oder Titanfall 1. Damit war das durch, das Thema. Und dann sind die Server gehackt worden und dann war es allen egal und niemand hat was unternommen. Und jetzt ist, ja, weiß nicht, der Mantel des Schweigens drüber oder so.
Ja, und ich meine, Titanfall 2 hatte ja auch dieses riesige Marketingproblem, dass es ist quasi eingequetscht zwischen Battlefield 5 und dem, was auch immer damals das aktuelle Call of Duty war, rauskam. Also da hat EA ja wirklich Respawn absolut keinen Gefallen getan. Und ich glaube, das war auch maßgeblich also daran beteiligt, warum es halt nicht funktioniert hat, weil dieser Multiplayer war
irre,
so
oder?
Fantastisch. Also ich weine bis heute Titanfall 2 hinterher, dass das nie, dass das, also ich mag Apex, aber Titanfall, das wäre eine Liebe gewesen.
Ich hasse diese Spiele, wo man wissen muss, ach, guck mal, da hinten liegt Waffe XYZ und ich brauche noch diesen Schild, was mich an diesen Loot-Shootern immer war, also nicht an diesen, also ist ja kein Loot-Shooter, sondern an diesen Battle-Royale-Shootern so wahnsinnig aufregt, ist, dass man innerhalb von Sekundenbruchteilen erkennen muss, lohnt das Zeug, was da liegt, oder lasse ich es liegen? Und bis du das mal raus hast, weiß ich nicht, ist schon das nächste Spiel erschienen, also ich kann mir das nicht mehr merken. Ich weiß auch nicht, was ich gestern zum Mittagessen hatte.
Aber es stimmt, was du sagst, Michael. Also ich finde diese These sehr valide. Und man sieht ja auch, wenn dann mal zum Beispiel Singleplayer-Shooter probieren, mehr von diesem Service-Game-Kuchen sich abzuknapsen, dann kommt sowas raus wie dieses jüngste Wolfenstein, was kann man, wie es hieß, mit den zwei Schwestern.
Youngblood.
Genau, Youngblood, was ja wirklich eine absolute Katastrophe war, weil sie das Balancing geändert haben, um das so ein bisschen, ne, dass die Gegner irgendwie so ein bisschen spongy sind und mit Leveln und irgendwie, dass du irgendwie angehalten bist, es länger zu grinden, das Spiel. Und dann hattest du aber auch diese obligatorischen Kosmetik-Shops für genau das, weiß nicht mehr, was dein Beispiel vorhin war, aber genau so, ein Clownskostüm, Bananenkostüm, was weiß ich.
Ja.
Also die Karikatur, die du gemacht hast, war das, was sie bei Wolfenstein probiert haben. Und es hat absolut nicht funktioniert. Also natürlich, ein neues Wolfenstein würde trotzdem sich verkaufen, aber da haben sie es ganz schön in die Wand gefahren, ja.
Ja, ich verstehe es halt auch nicht, warum Machine Games jetzt mit Indiana Jones rummacht und nicht mit Wolfenstein 3. Angelegt als Trilogie war es von Anfang an. Und wir warten und wir warten und wir warten.
Vielleicht wird ja Indiana Jones ein Shooter. Mit der Peitsche aber natürlich als Waffe.
Ja. Nur der Peitsche.
Nur der Peitsche. Ja, und dann kannst du dich auch, weil Movement ja heutzutage sehr wichtig ist, so wie dieses ganze Dash, Doppelsprung, Wallrun, Greifhaken, Kletternzeug in Shadow Warrior, kannst du dich dann mit der Peitsche auch so in so Haken einhängen und so über Abgründe schwingen und sowas.
Ihr wisst schon, dass Indiana Jones ein Battle Royale Spiel wird. Auf der einen Seite die Nazis und auf der anderen Seite hier Indy, der dicke, der Marcus natürlich und die ganzen Frauen und der kleine Junge. Und dann musst du dir vorher das ausruhen, wie du spielst, und dann Battle Royale. Weil anders geht's ja heutzutage nicht.
Aber mit Aliens, bitte, mit Aliens. Nur Indiana Jones ist nur echt mit Aliens.
Oh, das hatte ich verdrängt.
Bevor wir weiter in dieser Welt verweilen, die immer schrecklicher wird von Indiana Jones, vielleicht noch kurz halt dann nochmal der konkrete Blick. Erstens zu dem Thema Loot-Shooter, was du gerade gesagt hast. Weil Loot-Shooter ist ja auch wieder genau das, auch wie es Dimmi gesagt hat, ein Symptom dessen, dass man einem Gameplay nicht mehr traut oder ein Spiel nicht in der, naja, sagen wir mal, Inszenierungsgewalt machen kann, wie es vielleicht nötig wäre, wenn man sich so im AAA-Segment vergleichen möchte mit anderen. Naja, was mache ich dann? Ich hau halt ein Loot-System drüber, dass es dann halt Waffen in 3 Qualitäts- oder 15 Qualitätsstufen gibt und noch Crafting-Ressourcen und noch sonst was alles. Aber es ist halt auch nur ein Nachpausen von Dingen, die es schon gibt, die dann halt noch auf irgendwas draufgeflanscht werden. Und hey, nix gegen Borderlands. Ja, Borderlands ist ein super Spiel, Borderlands 2 insbesondere. Aber auch das bringt halt das Genre nicht wirklich voran. Und ich glaube, ein anderer Aspekt oder auch was Leute davon abhält, es überhaupt versuchen zu wollen, ist auch das schon viel erwähnte Call of Duty an sich. Weil dann guckst du halt rüber, was natürlich Activision tun kann, ne, wie viel Geld sie ausgeben können, so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie sie das halt so serialisiert haben und industrialisiert haben, jedes Jahr ein neues dieser Spiele zu produzieren. Also wir hatten ja Anfang des Jahres mal, als Microsoft diese Activision-Übernahme angekündigt hat, geguckt, wie viele Studios arbeiten eigentlich an Call of Duty mit. Und es waren, glaube ich, 10. Also 10 Studios, natürlich nicht alle an einem Call of Duty, aber so vernetzt miteinander, jedes an entweder dem nächsten Teil oder an Teilen des nächsten Teils oder halt an irgendwie der Mobile-Version oder sonst was. Ne? Also insgesamt 10 Studios schmeißen die da drauf, um halt diese Serie immer und immer und immer weitergehen zu lassen. Und ich glaube, das hat einfach die Erwartungen an Shooter völlig versaut. Weil einerseits erwartet die Industrie, wenn sie jetzt heute vielleicht neue Shooter greenlighten wollen würde, auch diese Möglichkeit der Serialisierung. Ne? Also, dass es nicht mehr, wie Petra, oder habt ihr es beide vorhin schon gesagt, glaube ich, dass es eben keinen Abschluss mehr gibt, sondern dass es immer darauf angelegt ist, dass, wenn es erfolgreich ist, es weitergeführt werden kann. Was jetzt ja auch eines der Probleme von Call of Duty Vanguard ist, dass halt viele gute Ideen, die sie reinbauen, überhaupt nicht zur Geltung kommen und du am Ende merkst, die machen das doch jetzt eigentlich, diese ganze Kampagne mit ihren neuen Missionen ist doch nur dazu da, irgendwann weitergeführt zu werden, falls Vanguard erfolgreich genug wäre, was es nicht war, weil es, wir wissen, ne, es hat mit die schwächsten Verkaufszahlen aller Call of Duties, aber falls es erfolgreich gewesen wäre, damit man es halt dann wieder serialisieren, in eine Marke verwandeln kann, die jedes Jahr zuverlässig ihre Gelder abwirft. So, das ist halt so diese Industrieerwartung an Shooter vielleicht, die jetzt nicht mehr stimmt, ja, und die dieses Genre irgendwie kaputt gemacht hat. Und auf der anderen Seite vielleicht halt auch unsere Erwartungen aus Spielersicht, wie so eine, also wie hochwertig einfach so eine Singleplayer-Kampagne produziert sein muss. Das habe ich vorhin schon gesagt, allein die Rendersequenzen ist halt, also bräuchte es nicht, ne? Eigentlich, um seine Geschichte zu erzählen, aber es ist halt richtig gut gemacht. Und dann, wenn dann halt irgendwie ein anderer Shooter käme und so sagt, ja, also wir haben auch eine Geschichte, aber guck mal, wir erzählen sie mit besseren Fingerpuppen. Das ist halt das so, ja, aber ist halt nicht State of the Art.
Ja, du wiegst es auf mit, wir haben auch eine Geschichte, aber wir haben nur eine kurze Geschichte und dann haben wir noch Multiplayer dabei. Weißt du, wenn du nur diesen Singleplayer-Shooter, so gut er auch sein mag, er ist nach 6 Stunden oder 8 Stunden oder 10 Stunden vorbei, dann sagt der Pöbel, das war's jetzt? Was soll das? Warum? Ne? Also mindestens noch ein Multiplayer dran. Also wir haben es ja gesehen bei Doom 2016 hatte ja noch diesen Multiplayer dran, den keine Sau wollte und der auch nicht so wirklich so super war. Der war okay, aber nicht super und der ist auch nicht viel gespielt worden. Und Doom Eternal hat komplett drauf verzichtet, einfach deswegen, weil das keiner wollte. Ich glaube, das kannst du machen, wenn du ein Doom bist. Das kannst du aber nicht machen, wenn du die nächste IP bist. Dann wollen die Leute dann noch ein bisschen mehr hinten dran. Oder halt ein Wiederspielwert. Oder, keine Ahnung, demnächst den DLC.
Aber Doom Eternal hatte doch zumindest noch diesen komischen, irgendwie zwei Leute spielen gegen einen, der irgendwie in einem Monster steckt, den niemanden interessiert hat, der Modus.
Ja, ja, genau. Das hat mich auch nicht interessiert, ja. Genau.
So wenig, dass man es tatsächlich vergisst. Ich musste mich auch, Moment, habe ich das geträumt? Gab es diesen Modus nicht mehr? Ich habe das Spiel getestet. Ja, und ich finde, es ist eigentlich, also aus Spielersicht, diese Call of Duty Vanguard-Kampagne ist ja eigentlich so eine Wegwerfkampagne. Das klingt jetzt voll gemein, aber wenn ich das, also ich habe die gespielt und dachte mir, gut, das ist ja alles ganz nett und alles, aber die Kampagne hätte es ja jetzt, also ist ja eigentlich nicht gebraucht, ja. Die meisten Leute spielen ja Vanguard, ja, um in Multiplayer reinzugehen, weil es halt das neueste Call of Duty ist und dann irgendwie auch diese uniken Warzone-Sachen zu bekommen. Und es hat ja sowieso niemand wirklich so auf Vanguard gewartet. Sie hatten es halt in der Pipeline aus einer Zeit, wo auch noch nicht klar war, dass Modern Warfare und Warzone Call of Duty für immer verändern würden. Also das neueste Modern Warfare. Aber ja, das, also quasi, worauf ich nur hinaus will, selbst bei so einer Wegwerfkampagne, in Anführungszeichen, ich will nicht respektlos klingen, hat das ja immer noch ein technisches Niveau, wo man sich denkt, wow, da würden andere Studios 20 Jahre Spiele entwickeln, Budgets aufbauen, Teammitglieder rankarren, hiren, rekrutieren und so weiter, um überhaupt mal in den Bereich zu kommen, so eine Kampagne bauen zu können mit den Gesichtsanimationen und der Fotogrammetrie, wo sie dann irgendwelche irgendein Acker oder so ist dann halt realistisch nachgebildet und alles. Und die Soundkulissen, das ganze, die ganzen Lichteffekte, also alleine wie die Vanguard-Kampagne aussieht, dafür, dass sie so egal ist, das ist halt krass. Also ich finde, das unterstreicht einfach, Micha, was du gesagt hast, was für ein Niveau man da eigentlich schon als, ja, das ist halt noch, ein Call of Duty braucht eine Kampagne. Da kriege ich dann so ein bisschen so eine Helden-Pathos-Geschichte und weiter geht's, ab in Multiplayer. Nee.
Also im Grunde ist Wenger die Instagram-Kampagne, oder? Wie gut es aussieht und wie egal das alles
ist. Ja, es ist ja nicht handwerklich schlecht gemacht, die Kampagne. Es ist nur, ne, es ist halt so, eigentlich ist es ja eher das Addendum an die Call of Duty-Erfahrung und das, wofür wahrscheinlich die wenigsten Leute sich Vanguard kaufen werden.
Ja. Ja, also das sind alle Marvel-Filme, die jetzt noch kommen, so ein bisschen. Also wo du auch so sagst, warum brauche ich jetzt eigentlich noch einen Spider-Man? Ah ja, okay, damit Spider-Man dann halt irgendwie nur an der Stelle ist, wo er gebraucht wird beim übernächsten Film. Wo du auch so denkst, kannst du wegschmeißen. Ist halt super gut produziert natürlich und auch bekannte Schauspieler und sonstiges. Aber so, hätte ich jetzt nicht sehen müssen eigentlich. Oder Doctor Strange, also meine persönliche Meinung für alle auch wiederum, die das mögen, bitte gern. Aber in alle Marvel-Filme, die ich zuletzt im Kino gesehen habe, habe ich mir gedacht so, hätte ich mir auch einfach hinterher.
Die entscheidende Frage ist doch, warum gehst du dafür ins Kino?
Meine Freundin schaut das halt gerne an. Aber ja, habe ich mir halt hinterher so gedacht, hätte ich jetzt auch dann bei Blockbuster-Video leihen können in ein paar Monaten oder sowas. Hätte es nicht gebraucht unbedingt, was da jetzt passiert ist. Aber sie brauchen es halt, um ihr Universum weiterlaufen zu lassen. Ich glaube, was bei Activision noch dazu kommt, ist, sie haben ja einen Call of Duty schon gemacht ohne Kampagne. Und das war Black Ops 4. Und Black Ops 4 hat sich ja von Start weg irgendwie doppelt so gut verkauft wie Infinite Warfare. Also das Spiel von Infinity Ward, mit dem sie ja da in diese, was ich finde, eine coole Kampagne hatte, weil sie Sci-Fi war. Und alles, was Sci-Fi ist, ist immer besser als alles, was nicht Sci-Fi ist. Aber wo sie da gesehen haben, oh, Moment mal, es verkauft sich ja, obwohl es nicht mal eine Kampagne hat, sehr, sehr gut. Aber dann trotzdem, was ja dann diese, will nicht sagen Perversion ist, die man halt als großes Unternehmen manchmal hat. Trotzdem hat es die Erwartungen nicht erfüllt, ihre sehr hohen Erwartungen, sodass sie dann vielleicht doch wieder gesagt haben, ja, aber irgendwie braucht's halt scheinbar, um dieses letzte Quäntchen an Reichtum uns noch zu bringen, braucht's halt dann doch eine Kampagne, dann doch wieder, die wir irgendwie den Leuten noch mitgeben können und sei es nur halt, um richtig coole Trailer machen zu können und zu zeigen, welchen Bombast wir da einfach auffahren können. Aber gerade auch deswegen liegt es halt weiterhin wie eine Totendecke auf diesem Genre. Ach, ich wünschte, es gäbe einfach mehr Entwickler wie 4A Games.
Ja, aber der Punkt bei Activision, um das mal abschließend so zu sagen, wie es ist, wir machen uns da nichts vor, da entscheidet ja nicht das Studio, was es für eine Kampagne macht oder was es für Spiele macht, sondern das machen ja die Aktienbesitzer.
Mir hat man immer, ja, also na, pass auf, das habe ich jahrelang hier gefragt, immer wieder, als ich gesagt habe, ich würde doch gerne mal mit den Leuten sprechen, die Entscheidungen treffen, wie es mit Call of Duty weitergeht. Und die Antwort von Activision war immer, ja, das machen die Studios. Ja, das ist immer so ein, da guckt man in welche Leidenschaftsrichtung oder was sie so gerade.
Das kann mir doch niemand
erzählen.
Doch,
bei dem ganzen Mist, den sie schon gebaut haben, mit Sachen, die ja halt nicht funktioniert haben, glaube ich das sofort. Ich meine, Ghosts und so, was ja auch eine Serie werden sollte damals von Infinity Ward, hat ja auch nicht geklappt. Ne? Also manchmal denke ich mir dann auch so, wenn das strategischer, das ist wie bei der neuen Star Wars Trilogie, wenn das irgendwie strategischer angegangen wäre, wäre es vielleicht für uns alle besser gewesen, so im Endeffekt. Aber dann habe ich doch so geglaubt, naja, vielleicht entsteht manches auch, ohne dass ein großer Plan mit im Hintergrund hängt. Manchmal. Das haben wir von Disney gelernt. Ne? Manchmal gibt's auch einfach keinen Plan und man guckt so von Film zu Film und schaut mal, was passiert. Naja.
Einfach mal machen,
genau.
Und dann entsteht sowas wie WandaVision oder so, genau.
Es ist ein Traum. 4A Games wäre das letzte Entwicklerteam, das ich noch auf ein Podest stellen wollen würde für die Metro-Serie. Ne? Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und anscheinend ist es ja zumindest so, dass es bei Metro, ne, wenn schon hier Machine Games kein neues Wolfenstein macht, Stand jetzt, also wer weiß, was da irgendwie alles in der Giftküche irgendwie noch brodelt, aber ne, wir wissen noch von keinem. Aber immerhin, 4A Games hat gesagt, Metro geht weiter. Und dann haben sie gesagt, ah ja, und wir denken über Multiplayer nach. Und sofort in ihrem Blog, ne, und sofort war natürlich der Hasssturm da, wie es ist heutzutage, wo die Leute gesagt haben, seid ihr eigentlich dumm? Ja, was springt ihr denn jetzt mit euren wunderbaren Singleplayer-Shootern auf diesen Multiplayer-Zug auf, von dem man nur wieder runterfallen kann, weil es einfach schon so viel gibt im Multiplayer-Bereich, dass es doch besser ist, das zu machen, was man kann. Und dann haben sie auch wieder zurückgerudert und gesagt, ja, nee, also bitte nicht falsch verstehen, wir denken darüber nach, wie man Multiplayer sinnvoll machen kann im Metro-Universum. Aber es heißt nicht, dass unser nächstes Spiel zwangsläufig Singleplayer und Multiplayer wird, also dass es halt irgendwie ineinander gewurschtelt wird oder sowas, sondern es könnte auch sein, dass es dann irgendwie irgendwann mal ein Standalone-Multiplayer-Metro-Spiel gibt. Mein Tipp war ja so wie Escape from Tarkov, ne? Das würde ins Universum passen, aber leider gibt's Escape from Tarkov schon. Also, Fail, ne? Können sie nicht einfach nachmachen. Aber sowas haben sie bestimmt da auch irgendwie gewälzt. Aber was sie sagen ist, wir wollen auch weiterhin storygetriebene Singleplayer-Geschichten anbieten, wie sie unsere Fans kennen und lieben. Und hey, das klingt ja zumindest jetzt schon mal so, als käme irgendwann noch ein Metro 4, von dem wir wieder sagen können, hey, es ist ein cooler Singleplayer-Shooter.
PS, wir machen doch keinen Multiplayer, aber dafür irgendwas mit NFTs. Eure 4As. Yay.
God damn it. Gott, diese ganze Monetarisierung. Ah, kann nicht einfach irgendein reicher Mensch, Elon Musk, ne, der hat doch eh Geld für alles scheinbar, kann der nicht einfach sagen, komm, ich steck da ein paar Milliarden in so eine kleine Entwickler-Klitsche, damit sie einfach Spiele machen kann, wie wir sie gerne hätten und nicht Service-Games.
Ich glaube, dann hast du Elon Musk nicht verstanden als
leider
Konzept.
Ja. Leider ja. Ja, ja, okay, egal. Bevor wir noch mehr abschweifen, vielleicht ein letztes Ding noch, was mir Hoffnung gibt, ist einerseits das. Ne? Ich meine, es kommt auch noch ein neues Bioshock, das aber eher so open-worldig wird, wenn man da den Stellenausschreibungen glauben darf. Aber gut, vielleicht ist auch das eher storygetrieben, wie wir es uns von einem Bioshock erwarten würden. Ja, weil wenn sie aus Bioshock einen Multiplayer-Shooter machen, das wäre eine neue Dimension von dumm. Sag ich mal, wie man Marken führt. Also auch da ist eine kleine Hoffnung von mir drin. Und was von euch, das wundert mich halt krass, was von euch immer wieder gefragt wird, auch wenn wir irgendwie Livestreams machen, wie Dimi, ich und Peter, genau, nach der Fake E3 dieses Jahr, über die Spiele, die uns noch fehlen, wird immer gefragt, und was ist mit Atomic Heart? Atomic Heart ist immer irgendwie da. Was ja das, also es wird ja liebevoll das russische Bioshock genannt, was ja, weil das so ein retrofuturistisches Sowjetunion-Setting hat in den 1950er Jahren, wo man so eine geheime Forschungseinrichtung auch reist und da halt irgendwie Roboter mit Gedankenkraft rumschmeißen kann und Blitze verschießen mit dem Handschuh und dann gibt's irgendwie ganz bizarre Roboterviecher in den Trailern, wie so eine fahrende Lunchbox, die aber verdächtig ausschaut und so. Also ganz abgedrehtes Setting, aber es erinnert einen halt auf den ersten Blick so an Bioshock mit diesem Mix aus Kräften und bizarrer Welt und hey, es wäre doch spannend, einfach mal wieder so ein Spiel zu haben, wie es damals auch in Bioshock war. Trotzdem Magiekram, den Petra nicht mag, aber wo man einfach linear eine coole, faszinierende Welt und eine coole Geschichte erleben kann. Das spielt auch bei Atomic Heart eine große Rolle. Ob es jemals kommt? Hey, keine Ahnung. Es wird in Russland entwickelt. Das ist alles weltpolitisch momentan schwierig. Ich drück die Daumen einfach. Sie haben einen Trailer veröffentlicht, in dem steht, der Release-Zeitraum sei der Monat Ber im Jahr 2022. Also irgendwas zwischen September und Dezember. Keine Ahnung, ob es dabei bleibt. Aber Daumen drücken. Ich wäre auf jeden Fall gespannt, wie es wird. Vielleicht wird es auch schlecht. Ne? Kann natürlich auch immer sein, aber ja, dann wissen wir es wenigstens.
Ich möchte abschließend noch was sagen. Ich mag sehr wohl Magie, aber in Shooter nur so bedingt. Die heißen ja auch Shooter und nicht Caster. Also, hallo?
Ego-Caster. Hallo, Ego-Caster. Wheel of Time war ein fantastisches Spiel.
Oh Gott, wie
siehste?
Gut.
So.
Lass uns im nächsten Podcast über diese Spiele reden, die jetzt quasi Wheel of Time ist quasi Elden Ring Stormveil.
Ja, im Prinzip Elden Ring, Stormveil, Castle, das Spiel. Mit super coolen Magiekräften. Ja, erstens hier das. Dann gab's Spiele wie Hexen. Da wurde auch rumgezaubert und sowas. Ja, also da, ne, ich, also
Bis sie auch in Undying, obwohl ich das eher so in Richtung Shooter schon auch drücken
ja,
würde.
So,
egal.
Also, siehst du, Magie ist doch nicht immer schlecht. Magie ist nicht immer schlecht.
Nein.
Das ist die frohe Botschaft für heute. Und die Singleplayer-Shooter, ne, also wie gesagt, es gibt kleine Hoffnungen, aber insgesamt schon recht tot, oder? Also so als jetzt letztes Wort vielleicht an der Stelle.
Ja.
So auf einer Skala von 1 tot bis 10, nicht ganz tot.
Wolfenstein
ja, genau.
3.
Bis 10, Wolfenstein 3. Genau. Ja, ist es, glaube ich, eher eine. Weiß ich, Timmy, was ist es?
Ja, schon eher so eine 5. Ich bin halt zufrieden, solange ich ab und an vielleicht auch von kleineren Studios meine Retro-Shooter habe, die noch irgendwie Singleplayer-mäßig was bieten. Oder auch sowas wie dieses, wie hieß es, Severed Steel oder so? also diese Stunt-Shooter, die jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen mehr, oder Trepang 2, also so kleinere Stunt-Shooter, die dann eher in Richtung von einem 4 gehen, ja, in Richtung von, also es wird zumindest ein bisschen experimentiert, weit weg von den ganz großen Blockbuster-Spielen. Solange das, diese Art von Leben noch da drin ist, ist es zumindest jetzt nicht komplett zum Verzweifeln.
Ja, in der Tat, ein schönes Schlusswort. Eine Idee nehme ich noch mit, die kommt von Petra, nämlich ein Open-World-Spiel, in dem mich Gegner einfach unendlich lang verfolgen. Wenn ich am Anfang jemanden irgendwo anremple in der Kneipe, rennt er mir das ganze Spiel, das ganze GTA durch nach und will mich verkloppen.
Das gibt es in Red Dead Redemption 2. Da gibt es doch diesen Hinterwäldler, der mit seiner Frau dich rein einlädt, also die Frau, die auch seine Schwester, glaube ich, ist. Und wenn du sie tötest, dann läuft er dir unendlich lange hinterher. Egal, wie weit du in der Open World wegreitest, da gibt es so lustige Videos. Der kommt und immer wieder irgendwann schreiend angelaufen. Ja, das ist so lustig.
Ich finde aber nicht, dass du dich mit dem prügeln sollst, sondern dass der die ganze Zeit hinter dir herläuft und immer nur sowas sagt wie, ey, was soll denn das gerade? Ey, bleib mal stehen, was soll denn das gerade? Bleibst du jetzt mal stehen? Und mehr macht er dann nicht.
Bitte lasst diese Szene vor einem inneren Auge ablaufen, nachdem dieser Podcast geendet hat. Ich sage vielen Dank, Petra, vielen Dank, Demi, vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Verfolgt diesen Podcast über die ganze Map, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Drei, zwei, eins, null. Ah, ich habe zu spät null gesagt, aber ihr habt es trotzdem richtig gemacht.
Das war ein guter Klatscher, fand ich. Mhm. Echt einer von den Besten.
Ich glaube, ich habe aber falsch null gesagt. Deswegen machen wir es nochmal. Ja, tut mir leid. Ich habe irgendwie, weiß nicht. Drei, zwei, eins, null.
Ah, jetzt habe ich vergessen zu klatschen.
Wir kriegen das noch hin. Wir haben anderthalb Stunden.
Ich war so konzentriert auf deine Null. So,
ja,
nochmal.
Ich hab ja, ne, also, okay. 3, 2, 1.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.